Deutschlandfunk. Der Tag.
Mein Lieblingsbild im Internet heute. Ich führe jetzt hier einfach mal eine neue Kategorie ein. Das sind 5 finnische Frauen in der Fotokollage. Die haben eins gemeinsam. Sie stehen an der Spitze der 5 Regierungsparteien in Helsinki. Eine 5-Parteien-Koalition. Also allein das ist ja schon eine Nachricht wert. Und dann sind es eben auch noch alles Frauen. Ab heute. 4 davon unter 35. Und Premierministerin ist die 34-jährige Sanna Marin. Seit heute, da wurde sie eben vereidigt, die jüngste Regierungschefin der Welt. Und seitdem trendet also Hashtag Girlpower, Hashtag Feminismus, Hashtag New World Order. Und ich frage mich, ob das tatsächlich zeigt, wie die Gesellschaft in Finnland tickt oder ob die noch von so viel Frauenpower überzeugt werden muss. Und wer sich schon länger mal Sorgen macht, dass übers Netz auch Falschmeldungen verbreitet werden, dass da politisch gezielt manipuliert wird, dem muss ich jetzt leider einmal mehr sagen, ja, zu Recht. Das zeigt eine brandneue Studie, die die NATO in Auftrag gegeben hat. Da kann es ja nicht schaden, sich mal erklären zu lassen, wie man Fakes und Lügen im Netz erkennt. Der Tag am 10.12.2019 mit Sarah Zerback. Hi.
I will answer the same way I have answered so far. I personally have never thought about my age or my gender. Instead, the reasons for which I got into politics and the things that earned us the trust of the Finnish people in the election.
Kann ja sein, dass sie persönlich da nicht so drüber nachgedacht hat. Für viele andere ist es aber sicher alles andere als selbstverständlich. So jung und so Frau auch noch. Das merkt man schon beim Querlesen der internationalen und auch der deutschen Presse. Wie die jüngste Regierungschefin der Welt in Finnland selbst ankommt, das wiederum kann Jenny Roth gut einschätzen. Sie ist Journalistin, kommt gerade erst von einer längeren Reportagereise wieder und halb Finnin ist sie auch noch. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Hi. Du hast sie ja sogar mal persönlich kennengelernt, ne, Sanna Marin. Wie ist die so?
Genau, ich habe sie im Frühjahr zu einem Interview getroffen. Ja, es ist eine gut aussehende, energiegeladene junge Frau, die auch in Finnland so als Visionärin hingestellt wird. Also sie war schon sehr klar in dem, was sie sagte und sehr straight und sie redete sehr schnell, also sie hatte sehr viel zu sagen, hat da ein großes Programm. Also ich glaube ihr das schon, dass es ihr um die Inhalte geht tatsächlich. Und ja, also sie ist in Finnland sehr gut angesehen. Man lobt sozusagen ihr Charisma und selbst die Rechtspopulisten, die ja in Finnland auch sehr stark sind, bezeichnen sie als mutig und willensstark. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so eine interne Lobhudelei auf jeden Fall.
Und hast du das denn gespürt? Also war sie charismatisch im Gespräch?
Ja, das kann man schon so sagen. Und ich meine, es ist das Übliche in Finnland, man begegnet sich, man duzt sich. Wenn das jetzt nicht vielleicht so ganz altgediente Staatsdiener sind, also in der heutigen Zeit sowieso, spielt alles auf sehr flachen Hierarchieebenen.
War also kein Problem mit einer Ministerin, das war sie ja da noch einen
Termin
zu bekommen.
Nein, wir saßen am Tisch, haben uns kurz noch in der Kantine irgendwie getroffen und haben uns da hingesetzt und geredet, also da überhaupt gar kein Problem. Und man sieht es auch, zum Beispiel, wenn man ihre Webseite aufmacht, steht hier ist meine E-Mail, hier ist meine Telefonnummer und dann beschreibt sie, ich lebe mit meinem Mann Markus in dem Stadtteil sowieso und wir haben das Kind und die Großeltern helfen bei der Pflege so ein bisschen.
Und, also sehr transparent schon auch und nahbar.
Genau, und was natürlich auch spannend ist, auf ihrer Website direkt das Foto ist mit ihrem Baby. Ne? Also sie hält ein Baby im Arm auf ihrer Partei-Webseite.
Ah ja, interessant. Also das klingt schon so sehr nach Frauenpower, jetzt hier Feminismus, Frau an der Spitze. Spiegelt das denn die Gesellschaft in Finnland wieder? Ist Gleichberechtigung da tatsächlich so wichtig auch?
Also ich würde sagen, jetzt ein Wunder war es nicht. Es ist nicht irgendwie ein Wunder passiert. Allerdings würde ich sagen, es wird in Finnland nicht ganz so als Sensation wahrgenommen wie hier. Sie hat sich diesen Posten aber natürlich schon erkämpft. Also sie ist da jetzt nicht irgendwie hingeschubst worden und nur weil man gesagt hat, oh, wir brauchen jetzt vielleicht eine Frau mal an der Spitze. Also das nicht. Sie hat sich das auf jeden Fall erkämpft und ist bestimmt keine Marionette, sondern schon eine knallharte Politikerin, die weiß, was sie will. Ich sage mal, sie ist auch aufgewachsen in der Zeit, Tarja Halonen als Präsidentin und jetzt in den letzten Jahren sind auch die Anzahl der Frauen in den Vorständen von börsennotierten Unternehmen in Finnland von weniger als 10% auf 30% gestiegen. Also es passt schon ganz gut in die Zeit und man beachte, also es sind ja, in Finnland ist im Moment eine Regierung aus 5 Parteien und die ganzen Parteivorsitzenden der anderen 4 Parteien sind schon Frauen, wobei 3 unter 35 sind. Also, ne, es sind vier wichtige Ministerinnen und parteivorsitzende Frauen.
Ja, und das allein ist ja schon krass auch, ne? Also nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die ist ja jetzt nicht über eine Wahl ins Amt gekommen, sondern weil ihr Vorgänger rausgekegelt wurde. Der hat da ja nicht so eine richtig gute Figur gemacht rund um einen Streik der Post. Und jetzt muss sie fünf Parteien in einer Koalition zusammenhalten. Ist auch nicht ohne, ne? Hat sie denn das Zeug dazu und traust du ihr das zu?
Ja, also tatsächlich wird es wahrscheinlich so ein bisschen auf hier Krisenmanagement hinauslaufen und der Partei aus der Patsche helfen. Mhm. Aber A, hat sie viel politische Erfahrung. Sie hat auch schon in Gemeinderäten gesessen und hat da erinnern sich viele auch an solche Mammutsitzungen, die da so ein bisschen von der Opposition rausgezögert wurden, die sie da ganz gut gemanagt hat. Und Stichwort Partei aus der Patsche helfen, Krisenmanagement. Ich meine, den Sozialdemokraten in Finnland geht es ein bisschen besser als in Deutschland, aber auch nicht wirklich gut.
Ja, die können ja hier nur von einer sozialdemokratischen Kanzlerin träumen, ne?
Genau, also sie sind ja gerade erst im April so einen ganz knappen Vorsprung, haben sie die Wahlen gewonnen. Und mittlerweile sind die Basisfinnen, also die finnischen Rechtspopulisten, ganz klar in Umfragen vorne. Also die stärkste Partei in Finnland.
Also ich habe gelesen, die Sozialdemokraten tatsächlich auch ähnlich wie hier, so bei um die 13%, ne, in Umfragen.
Genau, 13% Platz 4. Also da hat sie auf jeden Fall was zu tun. Sie hat auch selbst gesagt, Finnland stecke in einer außerordentlichen Situation. Na, jetzt hat sie die Chance zu zeigen, dass sie da dem Vormarsch der Rechtspopulisten ein bisschen mehr entgegenzusetzen hat als ihre Vorgänger.
Ja, ist ja total wichtig, jetzt auch eben alles zusammenzuhalten, weil Neuwahlen wäre ja schwierig, also eine schwierige Ausgangslage zumindest, ne? Mhm.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr schwierige Lage. Andererseits sind die Sozialdemokraten ja nicht durch Zufall an die Regierung gekommen. Also ich glaube, da spielt schon auch eine Rolle, dass es viele Versuche gab, den Wohlfahrtsstaat so ein bisschen einzuschränken. Es war von Rentenerhöhungen die Reden. Es gab viele arbeitnehmerfeindliche Arbeitsmarktpolitik, gab es.
Okay.
Abbau von Sozialleistungen. Und die Arbeitslosenzahlen also sind wirklich nicht gut. Sie liegen im Moment so bei 6,7%, also bei mehr als doppelt so hoch als in Deutschland. Die Einkommensunterschiede haben sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Also, genau.
Wird es auch für Sie eine große Herausforderung sein, eben also Sozialstaat, genau hier wie die für die deutschen Genossen, wird das so im Mittelpunkt stehen müssen Ihrer Politik, ne?
Genau, also einerseits Sozialstaat will sie aber verbinden, was ihr auch sehr wichtig ist, ist die Klimapolitik, die Umwelt.
Mhm.
Also da ist ganz klar, bis 2035 soll Finnland klimaneutral sein. Das soll natürlich nicht der Wirtschaft schaden und nicht den Arbeitnehmern schaden, sondern die will dann alle mitnehmen. Was ganz klar ist, also es wird auf jeden Fall einen Linksruck in der Partei geben durch sie. Also sie gehört ganz klar zu den Linksliberalen, zum linksliberalen Flügel.
Ach, interessante Parallele auch da, ne? Und kriegt Finnland das denn mit dem mit dem Klimaschutz besser hin und vor allen Dingen mit dem Sozialverträglichen als bei uns jetzt? Also ich meine, bei uns ist ja zumindest nicht mehr von den Klimazielen die Rede, die mal gesetzt wurden. Die werden ja irgendwie alle hier regelmäßig gerissen. Kriegt Finnland das besser hin?
Ich glaube ja. Mhm. Also tatsächlich steht das bei allen Parteien, ausgenommen jetzt die Rechtspopulisten, ganz oben auf der Agenda. Und Finnland hat ja momentan auch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und auch dort wird ja wirklich Druck gemacht, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird. Also das liegt den Finnen tatsächlich im Herzen.
Klingt ja schon mal gut, wenn sie es dann tatsächlich auch noch umsetzen. Was wäre denn vielleicht sonst noch was, wo du sagst, ach, das läuft in Finnland wirklich ganz gut. Da könnte der ein oder andere hier aus Deutschland vielleicht auch mal rüberschauen aus der Politik und sich was abschauen sozusagen.
Also einerseits würde ich sagen, das ist in den politischen Debatten in Finnland schon tendenziell eher um die Sache geht, als um persönliche Angriffe zum Beispiel. Also man versucht sich nicht zu profilieren, indem man andere angreift oder die Politik der anderen angreift, sondern eher konstruktiv selber Vorschläge macht, was getan werden könnte.
Abgefahrenes Konzept.
Und wenn man sich das mal anschaut, das Stichwort Digitalisierung. Es gab ja gerade den SPD-Parteitag und einer der Anträge hieß Recht auf analoges Leben. Grundrecht auf analoges Leben.
Mhm. Und da lachen die Finnen drüber.
Da lachen die auf jeden Fall drüber, ja. Also es wird tatsächlich auch gerade Finnen, die in Deutschland leben, wie ich das so mitbekomme, zwischen lachen und sich sehr ärgern über die analoge Welt hier in Deutschland. Und gerade auch, wenn man die Sozialdemokraten in Finnland anschaut, die haben zum Beispiel so eine App entwickelt, die nennt sich Bürgerforum, die Bürgernähe herstellen soll, wo die Leute nah mit dran sein können, an den politischen Diskussionen sich einbringen können, in aktuelle Debatten auch.
Und das funktioniert? Das machen
ja,
die
so
auch?
Es gibt es jetzt noch nicht so lange. Es wird gerade noch so ein bisschen ausgetestet. Und es ist natürlich, die Politiker sind, glaube ich, selber nicht alle so begeistert, weil sie sich dann auch noch auseinandersetzen müssen mit dem, was da alles noch digital rüberkommt. aber das ist auf jeden Fall eine Tendenz, spiegelt eine Tendenz wider.
Okay, Digitalisierung können sie also. Jetzt lassen Sie mal vielleicht zum Ende nochmal so das große Fass aufmachen. Jetzt haben wir also die jüngste Regierungschefin, dann noch eine Frau an der Spitze einer Partei mitten in Europa. Was sendet das da für ein Signal? Was glaubst du, die sitzt ja jetzt mit den Orbans dieser Welt und den Boris Johnsons an einem Tisch?
Ja, also ich glaube, das ist schon auch eben, wenn man nach Brexit und so schaut, ein tolles Zeichen, dass da jetzt eine linke junge Frau am Steuer sitzt. Und es zeigt auch, dass man eben kein Mann mehr mittleren Alters sein muss, um erfolgreich zu sein und eine zentrale Position einzunehmen.
Ja, zumindest nicht mehr zwingend. Ist doch ganz schön. Dank dir, Jenny, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank auch.
Nicht nur auf News-Junkies, sag ich mal, wie ich einer bin, sondern auch auf jeden, der sich sonst so im Netz bewegt. Auf den prasseln jeden Tag tausende Informationen ein. Und Überraschung, nicht alle davon stimmen. Ist aber auch gar nicht so einfach, Lügen, gezielte Falschmeldungen und Manipulationen zu erkennen. Dabei wäre ja genau das wichtig, solange die Social-Media-Dienste es nicht hinbekommen, die vernünftig selbst zu filtern, zu löschen und eben Wahrheit von Lüge und von Manipulation zu unterscheiden. Wer da Nachhilfe möchte, der kann zum Beispiel Ann-Kathrin Horn fragen. Sie ist freie Nachrichtenjournalistin, Kollegin auch, und sie geht ehrenamtlich an Schulen und gibt dort Workshops zu dem Thema. In Köln hat sie ein Netzwerk mit aufgebaut, das JournalistInnen und Schulen zusammenbringt für das Projekt Lie-Detectors. Ich freue mich, dass du da bist, Anke.
Ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
Ja, super. Du machst das ja schon seit ein paar Monaten und endlich habe ich dich jetzt mal...
Seit genau einem Jahr habe ich jetzt
festgestellt. Ja, so lange hast du mich hingehalten.
Morgen meine 10. Schule sein, die ich für Lie-Detectors besuche.
Klasse, da bist du morgen. Sind wir schon mitten im Thema. Was macht man denn so als personifizierte Lügendetektorin?
Also ich versuche ja, dass die Schülerinnen und Schüler das dann werden nach meiner, also es ist immer eine Doppelstunde, 90 Minuten, das ist immer so ein bisschen knapp, aber das soll eigentlich so ein bisschen, klar kann man da jetzt nicht alles erklären, was dieses Thema zu bieten hat, aber es soll so ein Impuls sein, dass die Kinder oder Jugendlichen sehen, was gibt es denn überhaupt im Netz, was für falsche Sachen, stecken da für Motivationen hinter und vor allem, wie kann ich es entschlüsseln?
10 bis 15 sind die, ne? Oder wie alt?
10, ja genau, eine Gruppe, so 10 bis 11-Jährige, also 5., 6. Klasse und dann nochmal so 14 bis 15, also 8., 9. Klasse, genau. Für die haben wir ein bisschen unterschiedliche Konzepte, weil wir reden dann auch über Journalismus und die Schüler und Schülerinnen machen dann auch selber mal eine Übung, wo sie selber Journalist und Journalistin sein dürfen, um einfach dann auch zu sehen, wie komplex es tatsächlich ist, so die Wirklichkeit abzubilden und dass es gar nicht so leicht ist. Und genau.
Also erklärst du deinen Job, unseren Job ein bisschen und eben auch Medienkompetenz. Stelle ich mir nicht so einfach vor, muss man didaktisch ja auch was drauf haben. Wie machst du das? Also allein schon so ein Begriff wie Fake News irgendwie, also da kann man ja schon eine halbe Stunde erzählen, ne?
Ja, genau. Also den nehmen wir jetzt mit den Schülerinnen und Schülern nicht so auseinander. Das ist eher so ein bisschen was für die Metaebene. Ich rede auch nicht so gerne über, also ich sage nicht gerne Fake News, weil das so ein, eigentlich mittlerweile so ein Kampfbegriff ist für alles, was mir nicht passt, egal ob es gut recherchiert ist, ob es ein Journalist geschrieben hat oder nicht. Wenn es mir nicht gefällt, dann ist es Fake News. Und ich finde das wichtig, dass man das benennt, was es ist. Also ist es eine Manipulation, ist es eine Lüge, ist es eine Desinformation, ist es Fehlinformation. Genau, das finde ich wichtig. Mhm. Aber mit den Schülern geht es dann mehr darum, dass man ihnen so ein bisschen Handwerkszeug auch gibt. Also was für eine Überschrift liest oder was für ein Bild? Ist das denn ein aktuelles Bild? Kam das schon mal? Hat das irgendwie schon mal jemand gepostet? Ist das überhaupt das Originalbild? Wer ist die Quelle? Ist das jemand, der schon mal Lügen verbreitet hat? Oder ist das eine seriöse Quelle? Bilderrückwärtssuche.
Ah, die Google Reverse Bildersuche, ja.
Genau, es gibt viele Möglichkeiten, wie man falsche Dinge im Netz entlarven kann.
Gibt es, klar. Und so als Journalist hast du das auch auf der Pfanne. Aber ich finde das jetzt so gerade auch in dem Alter ganz schön anspruchsvoll. Ne? Wie gucken die dich an, wenn du das erste Mal erzählst? Haben die davon überhaupt schon, haben die damit schon mal Berührung gehabt, sowas zu enttarnen?
Oder? Also oft tatsächlich nicht. Diese Bildersuche zum Beispiel, mit der habe ich mich vorher auch jetzt nicht so intensiv beschäftigt, muss ich gestehen.
Wie ehrlich du bist.
Aber Also sie sind zum Teil tatsächlich noch ein bisschen naiv. Also sie wissen schon, dass das im Netz nicht nur wahre Inhalte sind und sie kennen sich auch super aus mit Clickbait und wie man auf YouTube Klicks bekommt und so weiter. Das wissen die alles. Mhm. Aber so konkrete Sachen, also wie viel, das ist wirklich, welche Arten von Manipulation es gibt, das finden sie dann doch immer spannend. Und können es tatsächlich auch alles benennen, aber sind, glaube ich, vorher oft noch nicht in Kontakt damit gewesen, weil es ja auch tatsächlich im Lehrplan so teilweise drin ist. Das ist ja aber Medienkompetenz allgemein und jetzt speziell auf falsche Informationen im Netz. Wie entschlüsselt man die und wie funktioniert eigentlich Journalismus? Das wird kaum von den Lehrern gemacht. Die haben da einfach oft noch nicht so viel Werkzeug dafür.
Ja, wenn ich mir so meine eigenen Lehrer vorstelle, also die waren alle viel, viel älter und ich könnte mir vorstellen, die nutzen, egal wie alt sie sind, die nutzen einfach auch andere Medien als
die
so
sind,
jetzt Schüler, ne?
Auch als wir, also es ist einfach eine andere Generation, wenn, wir machen immer so Fragebögen dahinter, was für Plattformen nutzt ihr denn? Mhm. Also generell spielt sich das fast alles nur noch im Netz ab. Also Radio, Fernsehen, Zeitung ist eigentlich völlig irrelevant. Und von den Plattformen verschiebt es sich auch sehr, sehr stark. Also Facebook benutzt fast niemand. Von den 14- bis 15-Jährigen, also wir haben über 8000 Schülerinnen und Schüler befragt in Belgien, Deutschland und Österreich. Da sind wir überall aktiv mit Lie Detectors. Und von den 14- bis 15-Jährigen, da, die benutzen fast alle WhatsApp und YouTube, dann noch ein bisschen Instagram und Snapchat. Und die 10- bis 11-Jährigen auch YouTube und WhatsApp und aber mehr als 40% auch TikTok. Mhm. Und davon haben die Lehrerinnen und Lehrer dann auch oft noch nie was gehört.
Das ist diese chinesische Plattform.
Ja,
ne?
Wo man so kleine Videos, die Tagesschau ist da jetzt auch, also wo man so kleine Videos hochlädt, die dann, genau.
Ja, und die jetzt vor allen Dingen auch wegen ihrer Moderationsregeln in der Kritik standen, ne?
Ja, wegen allem Möglichen. Mhm. Also die Plattformen stehen ja ständig in der Kritik, ja.
Okay, also ganz andere Mediennutzung schon. Also deswegen macht schon Sinn, dass da eben auch mal die Profis in die Schule kommen. Kannst du dann mit denen zusammen reale Fakes enttarnen? Oder so, du nennst es ja nicht Fakes, also Manipulationen?
Genau, wir haben so ein paar Beispiele dann immer vorbereitet. Also wie gesagt, die 90 Minuten sind ja immer sehr, sehr knapp. Mhm. Wir haben dann ein paar vorbereitet, die wir mitbringen. Also ich benutze immer ganz gerne den, das war mal, wurde auf Twitter geteilt, ein Hai, der auf einer überschwemmten Autobahn schwimmt.
Ah, jo.
Der wurde schon, der wird alle halbe Jahre mal getwittert von irgendwem. Mhm. Dann
optische Täuschung.
Von, ja, eine Manipulation, das ist einfach ein gefotoshopptes Bild, genau. Dann eine Zahnpasta von Burger King, die nach Burger schmecken soll. Das war mal ein Marketing-April-Scherz. Mhm. Dann ein Mann, der in Asien, der eine Schlange geheiratet haben soll. Das war einfach eine journalistisch sehr unsaubere Recherche. Und dann zum Beispiel auch noch, was man auch noch gut mit der Bilderrückwärtssuche entschlüsseln kann, ist ein Bild, ein manipuliertes von Präsident Obama, wie er Melania Trump an den Hintern greift.
Ja, und da denke ich jetzt gerade bei dem letzten Beispiel, das sticht so ein bisschen raus aus deiner Aufzählung, da wird es ja dann auch politisch einfach und deswegen auch besonders kritisch und gefährlich, ne, darauf reinzufallen.
Genau, wobei wir natürlich, also das ist wichtig, den Schülerinnen und Schülern nicht irgendwie sagen, so das ist jetzt, das sind die Guten und das sind die Schlechten, darum geht es überhaupt nicht. Wir sagen auch nicht so, diese Journalisten sind gut und die sind blöd oder machen irgendwie, berichten nicht neutral oder so. Es geht einfach darum, dass die Schülerinnen und Schüler selbst erkennen, also wenn irgendwas irgendwo steht, ist das eine Meinung? Ist das richtig oder falsch? Ist das sind das belastbare Fakten? Wie belastbar ist diese Quelle? Mhm. Dass sie das jedes Mal neu entscheiden können, ohne dass sie schon vorher vorgegeben haben, so, das sind die Guten und das sind die Bösen. Mhm. Und diese Seite lügt immer und diese Seite nicht. Nee, so ist es nun mal nicht.
Ja, ich denke mal, ein paar stechen da schon raus, ne, wo es wirklich Fake News sind. Aber sind ja dann auch keine Journalistinnen, ne, die Seiten betreiben. Das ist ja auch der Unterschied. Du hast ja gesagt, also die Quelle überhaupt schon mal sauber zu benennen. Ist das Journalismus? Oder hat sich da irgendjemand zum Ziel gesetzt, auch gezielt wirklich fehl zu informieren?
Genau, das ist das eine. Also, ne, was ist so eine Motivation? Ist das vielleicht politisch oder geht es da nur um Geld oder um Aufmerksamkeit? Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass auch Journalisten und Journalistinnen Fehler machen, dass es einfach schwierig ist, so abzubilden, wie die Wirklichkeit aussieht und dass man auch unter als Journalist und Journalistin unter Druck steht, Zeitdruck. Man hat vielleicht nicht die Ressourcen, 1000 Menschen zu einem Thema zu befragen und macht vielleicht auch mal Fehler. Und dass das aber ein Unterschied ist zu Clickbait, bewusster Manipulation, Lügen und so weiter, das ist wichtig, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen.
Ja, kommst du da dann auch mit Beispielen? Also wo, ja, vielleicht einfach wirklich mal, wie du gerade beschreibst, Fehler passiert sind im Journalismus?
Ja, genau. Das gehört mit dazu. Das finde ich persönlich auch total wichtig, weil ich meine, als Journalistin, die immer versucht, alles richtig zu machen, finde ich es immer so enttäuschend oder überraschend, und ich bin immer entsetzt, dass viele Menschen Journalistinnen und Journalisten gegenüber so misstrauisch sind, weil sie einfach auch die Arbeitsweise nicht so ganz nachvollziehen können, weil wir es ja auch so selten erklären. Und dass man da transparenter ist, so sagt, wie mache ich das denn, wenn ich über eine Geschichte berichten soll? Und was sind denn da die Schwierigkeiten und was passieren am Ende manchmal für Fehler?
Mhm, weil es eben Menschen sind, die da arbeiten.
Genau. Und auf jeden Fall führe ich auch immer Fehler an, die ich gemacht habe.
Mhm. Und wie reagieren die Schülerinnen und Schüler dann?
Na, die fragen immer so, hast du auch schon mal gelogen oder sowas? Habe ich natürlich nicht, aber ich habe natürlich schon einige Fehler gemacht. Aber das ist auch ein bisschen die Idee hinter Lie-Detectors. Also grundsätzlich wäre es schön, wenn das überall im Lehrplan wäre und Schülerinnen und Schüler das im Unterricht alles lernen. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn die mal eine Journalistin in Person sehen und dass sie eben sehen, ja,
das ist kein Apparat, ne?
Genau, das ist nicht irgendwie was dann jemand, der irgendwas, also von dem ich irgendwas lese und da ist kein Gesicht dahinter, sondern das ist eine Person, die gibt sich im besten Fall sehr viel Mühe bei ihrer Arbeit. Ja.
Und hast du das Gefühl, das gelingt? Also wie kommst du da nach den 90 Minuten raus? Mit was für einem Feedback?
Das ist immer sehr anstrengend. Also pädagogisch. Also wir haben einen sehr guten so einen Leitfaden, mit dem wir das alles bewerkstelligen. 90 Minuten sind dann auch immer sehr, sehr schnell vorbei. Ja, so eine 8. Klasse mit über 30 Schülern ist schon ganz schön anstrengend.
Kann ich mir vorstellen.
Aber es ist auf jeden Fall, also selbst wenn man irgendwie denkt, ach ja, die sind so still oder beziehungsweise vielleicht sind sie auch mal laut und man denkt, ach je, Gott, nehmen die überhaupt was mit? Und dann kommt man aus der Klasse raus und dann gehen die zu irgendwie anderen Parallelklassen oder Lehrern und sagen, ich habe heute gelernt, wie man Falschnachrichten entlarvt und so. Also ich glaube, es funktioniert.
Und vielleicht gehen sie auch zu ihren Eltern, weil ich denke mir, das wäre ja vom Konzept ja auch was für Erwachsene, oder?
Ja, also es ist schon tatsächlich, ich beschäftige mich da jetzt viel mit dem Thema und es ist ein sehr großes Interesse da. Also von Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern, von Erwachsenen generell, die auch sagen, ach, ich finde das auch mal cool, eine Bilderrückwärtssuche und so ein bisschen, was ist Clickbait und keine Ahnung, zu lernen. Also es wäre theoretisch für alle wichtig. Es ist uns auch wichtig, dass, oder im Optimalfall würden die Schülerinnen und Schüler auch mit ihren Eltern darüber sprechen.
Die Multiplikatoren.
Und die Lehrer sehen es vielleicht dann auch mal. Zum Teil ist es das erste Mal, dass die Lehrer überhaupt sehen, auf was für Plattformen die Schülerinnen und Schüler aktiv sind und dass die schon total gut wissen, was ist Clickbait, was passiert auf YouTube.
Kann auf jeden Fall nicht schaden. Auch wieder viel gelernt. Dank dir, Ann-Kathrin.
Gerne.
Der Tag am 10. Dezember. Passend zur neuen finnischen Regierungsspitze, auch heute mit einer reinen Frauenmannschaft. Und einigermaßen jung auch noch. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, dümmer bin ich auch nicht geworden. Und jetzt ist die Frage, was sagen die anderen? Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke, bis morgen und tschüss.